Highlight des Sommers sind wir immer noch gehalten, Abstand zu wahren und möglichst großen Menschenansammlungen fernzubleiben. Ich weiß zwar nicht, wie voll es im Moment in unserem heutigen Ziel ist, aber eins ist sicher, das Gelände ist so groß, dass man sich problemlos aus dem Weg gehen kann. Unser Ziel ist für den typischen Wessi oft noch ein Geheimtipp trotz Weltkulturerbe. Leider oder im Moment vielleicht auch gut so. Deutsches Reiseradio und Podcast 154 unterwegs im Gartenreich Dessau-Wörlitz in Sachsen-Anhalt. Die Betonung liegt auf Anhalt, denn die Schöpfer des Gartenreichs führen in die Geschichte des anhaltinischen Adels, sagte Dr. Steffen Kaudelka, Kommunikationschef des Gartenreichs.
Also das Gartenreich Dessau-Wörlitz ist ein Ensemble aus mehreren Gartenanlagen und Parkanlagen und verschiedenen Schlössern mit mehreren hundert Kleinarchitekturen. Und das Gartenreich ist entstanden ab 1764 unter der Regierung von dem Fürst Leopold Franz von Anhalt-Dessau. Der hat praktisch die Chance erkannt, von Ausgangspunkt Wörlitz einen klassizistischen englischen Landschaftsgarten anzulegen. Und um den herum hat er praktisch das Wörlitzer Gartenreich gebaut, indem er A, natürlich die Wörlitzer Anlagen, den Wörlitzer Park geschaffen hat, das Schloss Wörlitz. Und er hat ältere, schon vorhandene Anlagen, ältere Anlagen, zum Beispiel die Barockanlage Oranienbaum und die Rokoko-Anlage Mosigkau mit Schloss und Gärten jeweils, hat er dann in sein Gartenreich einbezogen, sodass praktisch der Raumeindruck entstand von einer unendlich weiten, breiten Landschaft. Das Gartenreich zeichnet sich auch aus durch eine Mehrzahl von Stilepochen, also es vereint Bauanlagen und Gärten vom Rokoko bis zum Klassizismus.
Und es ist unendlich groß. Die Gesamtanlage erstreckt sich auf einer Fläche von 142 Quadratkilometern. Das ist nicht von schlechten Eltern. Und das Gartenreich umschließt mit dieser Gesamtfläche einen Großteil der Doppelstadt Dessau-Roßlau. Und genau dort beginnen wir unsere Reise, denn die schöpferischen Fürsten waren in Dessau zu Hause, auch wenn heute davon nicht mehr so sehr viel übrig geblieben ist.
Eine erste Burg stand hier wahrscheinlich schon um 1180, wo heute das Stadtschloss oder die Reste des Stadtschlosses stehen. Das ist dann durch ein Hochwasser zerstört worden. Dessau an Elbe und Mulde gelegen, wird öfter von Hochwassern auch mal heimgesucht. Aber dieser Markt oder dieser Platz, auf dem der Markt und das Schloss liegen, das war die letzte hochwassersichere Erhebung eben vor der Elbe-Niederung. Hat offensichtlich nicht immer geklappt, aber meistens fast dann schon, dass man da wirklich noch Schutz hat vor dem Hochwasser. Da stand also diese Burg und die ist dann ausgebaut worden, richtig zu einem Schloss. Was jetzt noch steht von dieser damaligen Vierflügelanlage, ist der sogenannte Johannbau. Der ist ab 1530 errichtet worden und das ist wirklich ein ganz herausragendes Beispiel von frühdeutscher Renaissance-Architektur. Die Fürsten haben sich erst sehr spät zur Reformation auch bekannt, 1534. Vorher war ein Erzieher der Fürsten der Kardinal Albrecht von Brandenburg. Der hatte sich in Halle mit der Moritzburg, mit dem Dom ganz repräsentative Bauten geschaffen. Davon hat man sich hier so ein bisschen beeinflussen lassen und hat eben dieses wunderbare Renaissance-Schloss hier errichtet mit diesen Segmentbögen, mit dem großen Wendelstein auch. Und zu diesem Schloss gehört auch die Marienkirche, die eigentlich die Schlosskirche damals war. Die ist, so wie sie da jetzt steht, ab 1506 errichtet worden und ist das südlichste Beispiel norddeutscher Backsteingotik. Wurde aber auch im 16. Jahrhundert nochmal ergänzt mit einer sogenannten Welschen Haube, weil man die eben auch repräsentativ gestalten wollte dann im 16. Jahrhundert.
Kunsthistorikerin Anke John, die mir im Zuge dieser Reise auch schon das weltberühmte Bauhaus nahegebracht hatte, führt uns in die Stadtgeschichte ein und begleitet uns auch ins Gartenreich. In Dessau selber findet man heute nur noch wenig Geschichte. Schloss und Stadt wurden bei einem Bombenangriff am 7. März 1945 fast völlig zerstört und danach dümpelte alles erst einmal so vor sich hin. Erst nach der Wiedervereinigung begann man zu restaurieren. Der erwähnte Johannbau wurde in mehreren Abschnitten zwischen 1990 und 2005 restauriert, die Marienkirche zwischen 1989 und 98 wieder aufgebaut. Heute ist sie allerdings keine geweihte Kirche mehr, sondern dient als Kulturzentrum für Konzerte und Theateraufführungen. Genau in diesem Schloss aber fielen die politischen Entscheidungen der Fürsten von Anhalt-Dessau und entstanden die Ideen, aus denen das heutige Weltkulturerbe wurde. Und von Dessau aus sind wir dann auch am nächsten Morgen zur Erkundung des Gartenreichs aufgebrochen. Zur Einstimmung dient ein wohltemperiertes Klavier auf der Fahrt nach Schloss Oranienbaum. Und auf dem Weg komme ich nicht ganz drum herum, auf den Stammbaum der Fürsten zu schauen. Der Bau dieses Schlosses ist Fürstin Henriette Katharina von Oranien zu verdanken.
Oranienbaum, das ist Ende des 17. Jahrhunderts, also ab 1683 angelegt worden für die Fürstin Henriette Katharina. Das ist eine oranische Prinzessin, die damals den Fürsten Johann Georg II. Geheiratet hat und dieses Dörfchen hier als Morgengabe erhalten hat. Und sie hat einen Baumeister, Cornelis Rückwart, aus Holland mitgebracht und der hat dann für sie eine große barocke Schlossanlage bauen lassen und die Stadt als barocke Planstadt angelegt. In der Hauptachse Schloss, Markt und auf dem Markt steht ein kleines Orangenbäumchen aus Eisen. Da sind 9 goldene Orangen dran befestigt und die stehen für die Kinder von Henriette Katharina und Johann Georg. 9 waren Mädchen und erst nach 19 Ehejahren, das 10. Kind, das war dann ein Junge, der ersehnte Thronfolger. Das war Leopold I. von Anhalt, den man auch als den alten Dessauer kennt.
Diesen Beinamen verdankt er im Übrigen seiner erfolgreichen Feldherrentätigkeit in zahlreichen Kriegen. Wichtigste Erfindung, der Gleichschritt. Damals eingeführt, um eine Truppe möglichst schnell in unterschiedliche Richtungen bewegen zu können. Wusste ich auch nicht, habe ich nachgelesen. Und jetzt wissen Sie es auch. Die Barockanlage in Oranienbaum ist frisch restauriert. Als wir dort waren, wurde noch gebaut. Das Schloss strahlt jetzt wieder. Die ausladende Gartenanlage war immer schön und ist es noch. Zu verdanken ist das dem eigentlichen Ideengeber und damit quasi Gründer des Gartenreichs. Das ist Leopold III., Friedrich Franz zu Anhalt, der Enkel des alten Dessauers. Diese Ideen entstanden zwar in seinem Kopf, aber auch aufgrund von Vorbildern, sagt Anke John.
Fürst Franz war auf einer Bildungsreise gewesen, der Grand Tour, und hat Italien, Frankreich, Holland und England besucht. Und in England hat er eben die Landschaftsgärten auch gesehen und vor allem in der Nähe von London, Kew Gardens, die Gärten von Sir William Chambers gesehen. Und war da eben sehr beeindruckt von diesen Chinoiserien, von diesen kleinen chinesischen Pavillons, den Pagoden, die damit eingebaut waren. Und hat sich dann davon beeinflusst, das hier auch nachbauen lassen, in dessen verkleinerter Form.
Diese Pagode steht immer noch mitten im Schlosspark von Oranienbaum. Den laufen wir ab und stoßen auf kleine Seen, Kanäle, die Pagode und ein Teehaus.
Unter diesem Teehaus gibt es eine Gondelstation. Man konnte dann hier praktisch über die Kanäle so ein bisschen fahren, dann da am Teehaus aussteigen, Tee trinken, das ist eine Art Gästehaus für Besucher, dass man da den Nachmittag verbringen konnte. Dann hier so ein bisschen durch den Gartenlust wandeln konnte, über die kleinen schattigen Wege und dann eben auch zur Pagode gehen konnte.
Mit dem Laufen hatte man sie damals nicht so in adligen Kreisen. Da wurde lieber Boot gefahren und Lust gewandelt, wie immer das auch aussah. Schloss Oranienbaum liegt am östlichen Ende des Gartenreichs und wir nähern uns im Anschluss dem Dörfchen Wörlitz. Dort steht mit Schloss Wörlitz das Zentrum und der Namensgeber des Gartenreichs. Unterwegs fordert mich Anke allerdings auf, mal schnell rechts ranzufahren. Sie deutet auf einen dunklen Steinhügel jenseits der Straße und erklärt, nachdem ich wohl ziemlich ratlos aus der Wäsche gucke:
Das ist die Felseninsel Stein. Das ist ein künstlicher Vulkan, also eine gebaute Reiseerinnerung. Fürst Franz hat eine große Bildungsreise unternommen und seine erste Station war Italien. Da war er auch am Golf von Neapel, hat dort den britischen Botschafter Sir William Hamilton besucht oder hat gemeinsam mit Sir William Hamilton den Vulkan bestiegen. Der Vesuv hat dort geologische Studien auch durchgeführt und während sie den Vulkan bestiegen haben, brach der aus. Also es gab so ein bisschen Dampf, ein bisschen Gerumpel, kein Feuerspucken, nichts Gefährliches. Aber es hat den Fürsten eben doch sehr beeindruckt. Und er hat sich gut 30 Jahre nach dieser Reise diesen Vulkan, den Vesuv, in verkleinerter Form nachbauen lassen. Die Felseninsel Stein ist gut 17 Meter hoch und darin eingebaut ist eine Dampfmaschine. Und wenn man die in Betrieb genommen hat, dann dampfte dieser Vulkan, also dann stieß der Dampf aus, sah dann wirklich aus wie so ein rauchender Vulkan. Dann gab es da kleine Wasserfälle auf diesem Vulkan. Und wenn es dann abends Feuerwerk gab, dann haben diese Wasserfälle dieses Feuerwerk reflektiert. Und das sah dann aus wie glühende Lava. Dazu hat man mit Metallblechen gewackelt, dass es dann wirklich wie Donnern auch klang, wie so ein rumpelnder Vulkan. Also es muss schon sehr beeindruckend gewesen sein für die Leute damals. Und es ist es auch heute noch regelmäßig. Also wir haben ja jedes Jahr am 1. August-Wochenende den Gartenreichtag. Das ist immer zum Geburtstag des Fürsten Franz. Und da wird dann in regelmäßigen Abständen auch dieser Vulkan immer noch zum Ausbruch gebracht. Und es ist bis heute ein Riesenspektakel, wo dann viele Leute hier auf dem Feld vorne sitzen, picknicken und sich diesen Vulkanausbruch angucken.
Ja, Fürst Franz war durchaus aufgeschlossen und aufgeklärt und schleppte die Ideen der damaligen großen Welt allesamt in sein Fürstentum. Jetzt aber auf nach Wörlitz zu Schloss und einem Zentrum des Gartenreichs. Verabredet bin ich mit Steffen Kaudelka, der zu Beginn schon so schön die Merkmale zusammengefasst hat. Jetzt geht's also ans Eingemachte. Apropos Eingemacht, wir sind mit ihm im Restaurant des früheren Küchenhauses verabredet. Auf dem Fußweg dorthin macht mich Anke noch auf etwas Botanisches aufmerksam.
Und normalerweise ist in der Nähe von einem Küchengebäude auch der Küchengarten. Nun wollte der Fürst aber nicht auf dem ehemaligen Friedhof einen Küchengarten anlegen. Also gibt es jetzt hier nur einige Sträucher, Johannisbeeren, Stachelbeeren, einen Quittenbaum und Spalierobst. Birnen dort hinten, Äpfel hier vorne. Und das ist eine Idee, die der Fürst Franz in Frankreich erst kennengelernt hat, als er die Gärten von Versailles besichtigt hat. Also in diesen Barockgärten werden Bäume ja auch immer in Form geschnitten, an Spalieren gezogen, in bestimmte Formen gebracht. Wie das heutzutage jeder Kleingärtner weiß, wenn man das mit Obstbäumen macht, wenn man die so trimmt und verschnallt, dann kriegt man größere Früchte. Und an einer Fruchtmauer, wo es dann etwas windgeschützt und wärmer ist, da kann man die Früchte auch eher ernten. Also da hat er auch wieder das Schöne mit dem Nützlichen verbunden und ja, landwirtschaftliche Reformen mit eingebracht.
Hinter der Mauer mit dem Spalierobst sitzen wir wenig später beim Tee. Ja, als ich dort war, war frühes Frühjahr und der Tag gestaltete sich dort leider etwas grau, neblig und mit leichtem Nieselregen. Zunächst bin ich, Steffen Kaudelka, erst einmal die besondere Leistung von Fürst Franz in Sachen Gartenreich einzuordnen.
Also es geht natürlich nicht allein um die Stadt Dessau, obwohl die Stadt Dessau natürlich mittendrin ist im Gartenreich. Die Anlage in Oranienbaum, die hat seine Urgroßmutter errichten lassen, die Henriette Katharina von Nassau-Oranien. Und die hat er natürlich praktisch übernommen. Insofern war es natürlich schon ein Projekt, was sich über mehrere Generationen hingezogen hat. Aber er war praktisch der Initiator, das Ganze dann wirklich auch modern zu gestalten und das Gartenreich praktisch zu vernetzen mit seiner umfassenden Idee einer Landesverschönerung. Also das heißt, er hat in allen Politik- und Lebensbereichen Reformen angestoßen. Er hat das ganze Land modernisiert in Bezug auf die Wirtschaft, in Bezug auf das Bildungswesen, das Militärwesen, die Politik natürlich, praktisch durch das Thema Religionsfreiheit. Also er hat wirklich in seinem kleinen Ländchen Fürstentum alles modernisiert, was bis heute praktisch auch Ausstrahlung hat.
Ich will das jetzt nicht zu hoch aufhängen, aber diese Leistung beruhte auch auf seiner Bildung und den Bildungsreisen.
Weltoffenheit ist das, wie man die Politik von Fürst Franz charakterisieren kann. Also er hat religiöse Toleranz befohlen. Er hat sich auch selber gelebt. Und im Gartenreich wird das sichtbar natürlich durch die Existenz der Synagoge. Und dieses gestaltete Gartenreich, es gab ja mehrere Mittel praktisch, wie man Aufklärung in die Landschaft meißeln kann. Und das war eines der Stilmittel, waren Sichtachsen. Und die berühmteste, der sogenannte Toleranzblick, vereint bei einem Blick von einem gewissen Standpunkt aus im Wörlitzer Park mit gleichzeitigem Blick, man sieht die St. Petrikirche und die Synagoge. Das ist also der sogenannte Toleranzblick. Der ist natürlich durch Nathan den Weisen, durch Lessing inspiriert. Und das ist praktisch die berühmteste Sichtachse im Wörlitzer Park. Aber es gab eben halt noch andere Stilmittel, praktisch Aufklärung zu demonstrieren in die Landschaft zu meißen. Zum Beispiel durch ein umfangreiches Brückenprogramm, mit dem der Fürst Franz seinen Untertanen zeigen wollte, wie ist denn die Entwicklung in den anderen Ländern praktisch. Und er hat diese Inspiration selber gewonnen durch seine zahlreichen Auslandreisen. Er hat als junger Mann schon angefangen, mehrere Grand Tours zu unternehmen, insbesondere nach England, Frankreich und Italien. Das waren eigentlich die wichtigsten Länder. Und er hat dann damit aus England die Idee des englischen Landschaftsgartens mitgebracht, der eben halt den Barockgarten in jeder Hinsicht abgelöst hat.
Diese Idee, durch die Welt zu ziehen, natürlich konnte das damals sich wahrscheinlich nur der Adel leisten, allenfalls vielleicht noch ein dichter Fürst wie Goethe, der nun durch die Landschaft zog. Aber sag jetzt mal, in Anführungszeichen, die besseren Herrschaften haben sich die Welt angeguckt.
hier entsteht so ein bisschen der Eindruck, dass er diese Welt, die er draußen aufgesogen hat, hierher transportiert hat und Stichwort Weltoffenheit wieder diese Dinge halt auch den Bürgern seines Herrschaftsbereichs halt auch zur Verfügung stand.
Genau das war seine Absicht. Er wollte eben halt seinen Landsleuten, seinen Untertanen das zeigen, was seine Untertanen niemals hätten sehen können. Aus vielen Gründen. Und der Fürst Franz wollte eben halt im Rahmen einer umfassenden Bildung seiner Untertanen dieses Wissen praktisch, was er erfahren hat, er sich angeeignet hat, auch hier im Gartenrecht demonstrieren zugunsten seiner Untertanen. Aber man kann das natürlich auch kritisch sehen. Es gibt inzwischen heute auch schon mehrere Stimmen, die sagen, naja, wie aufgeklärt war denn nun die Politik des Fürsten Franz im Alltag? Unter einem Strich, wenn man Bilanz ziehen will, ist es doch einer der prägnantesten aufgeklärten Herrscher und ein intelligenter Kopf, ein weitgereister Kopf, ein Philosoph. Er hat zahlreiche Verbindungen zu ganz berühmten Menschen gefunden. Und wenn man hier durch den Park geht oder auch durch das Schloss Wörlitz, sieht man, was er alles seinen Untertanen weitergegeben hat. Und Kennzeichen seiner Weltoffenheit war natürlich auch, dass eben halt alles offen war. Das war von Beginn an, waren die Parkanlagen offen. Das Schloss Wörlitz war für die Untertanen offen. Die konnten also jederzeit kommen, sich das Schloss ansehen von innen. Und das ist natürlich auch eine Ausnahme gewesen, wenn man das mit seiner Zeit vergleicht. Welcher Herrscher hatte das so zugänglich gemacht? Eigentlich niemand. Und der Fürst Franz hatte für sich selber, für seine Intimsphäre, nur das gotische Haus reserviert. Das war das einzige Haus im Gartenreich, was nicht öffentlich zugänglich war.
Wie wichtig ist dieser Titel Weltkulturerbe oder überhaupt Welterbe? Weil man kriegt es ja durchaus mit, dass mit dem Welterbetitel, mitunter das, was heute nun streckenweise schon als Overtourism bezeichnet wird, also plötzlich Menschenmassen sich in Bewegung setzten, um etwas anzusehen, was sie vielleicht 10 Jahre vorher, als es den Titel noch nicht gab, überhaupt nicht interessiert hat.
Also der UNESCO- oder Welterbetitel ist natürlich ein Prädikatssiegel sondergleichen. Das ist ganz, ganz wichtig, um im Grunde genommen auch Besucher anzusprechen. Und dieser Welterbetitel bringt natürlich auch Verpflichtungen mit sich, insbesondere im Hinblick eines denkmalgerechten Tourismus. Also es kann hier nicht darum gehen, die Massen ins Welterbe zu holen, sondern der Tourismus muss immer denkmalgerecht gestaltet werden. Das heißt, sowohl von dem, was erlaubt ist, als auch von dem, was mengenmäßig verträglich ist für die Bauwerke. Das ist eben halt ganz wichtig, dass sich das in solchen Rahmen bewegt. Also anything goes ist hier nicht. Aber wie gesagt, der Welterbetitel ist natürlich ein Zugpferd, natürlich auch für die Vermarktung der Region, die insbesondere hier ganz wichtig ist, weil der Tourismus ist natürlich ein Wirtschaftsfaktor auch für die Region. Gar keine Frage.
Jede Menge Wissenswertes. Jetzt erst einmal tief durchatmen und dann geht's ins Schloss, da wo der Fürst gerne auch mal gefeiert hat. Zunächst aber werfen wir einen Blick auf Seenlandschaft und Park, genau an der Stelle, wo in der Saison die Gondeln abfahren. In diesem Sommer selbstredend mit weniger Menschen.
In diesem Schlossgarten alle Architekturen, die man für die Hofhaltung braucht. Also das Schloss selbst ist natürlich da, die Wirtschaftsgebäude sind da, Küchengebäude, Stallungen. Es gibt die Hofkapelle eben, diese kleine Kirche, es gibt ein Haus für Gäste. Also ist alles da, was man braucht, aber es ist kein großer Gebäudekomplex wie so ein Barockschloss, so eine große Anlage, sondern das ist alles verteilt in diesem Garten. Und dann hat man eben dieses Buschwerk dazwischen, Baumgruppen dazwischen, was einem trotzdem die Erfahrung unberührter Natur vermitteln soll. Das Ganze ein bisschen aufgelöst ist und in eben diese Gartenbilder auch. Und dazwischen dann diese Schlängelwege, die sich durch Licht und Schatten winden, auch wieder Erfahrung unberührter Natur bieten sollen. Dann gibt es auch Sitze, die zum Verweilen einladen. Also so einen englischen Landschaftsgarten, das soll wirklich der körperlichen, geistigen und seelischen Erholung auch dienen.
Ganz schön aufgeklärt und trotzdem auch ganz schön feudal. Das sieht man schon an der Rückfront des Schlosses, meint Anke John.
1769 ist mit dem Bau begonnen worden. 1773 war das abgeschlossen, nach 4 Jahren Bauzeit. Das Schloss eigentlich errichtet worden als Sommerresidenz für den Fürsten Franz, es war kein großes Residenzschloss, von hier aus ist nicht regiert worden. Es war wirklich der Sommersitz. Und trotzdem sieht man so eine kleine Hierarchie. Und vor allem, wenn man sich die Fenster ansieht, wird das deutlich. Im Erdgeschoss, die Fenster sind am größten. Die haben auch diese voluminösen Stuckgiebel. Das heißt, im Erdgeschoss befand sich das Appartement des Fürsten. Auf der ersten Etage, da wohnten die Brüder des Fürsten Franz, auch der Architekt Erdmannsdorf hatte dort ein Appartement. Also auch wichtige Persönlichkeiten, wenn auch nicht ganz so bedeutend wie der Fürst. Deswegen sind die Fenster dort ein bisschen kleiner. Und die Dienerschaft, die wohnte unterm Dach in diesem Mezzaningeschoss. Und die hatten eben bloß diese kleinen Fenster, die in dieses Fries integriert sind. Das heißt also, umso wichtiger man war, umso größere Fenster hatte man auch.
Das passt dann nicht so recht zu Aufklärung, Öffnung des Parks und des Schlosses für die Bürger oder das Anlegen von Obstplantagen im Park, um die Ernährungssituation der Untertanen zu verbessern. Naja, immerhin, Apple klauen im Park war also nicht explizit verboten. Beim Betreten des Schlosses auf der Vorderfront sieht man das Hin- und Herschwanken von Fürst Franz zwischen klassischer Antike und moderner Aufklärung. Eine Rundhalle befindet sich direkt hinter dem Eingang. Antike Figuren sind positioniert. Der Blick nach oben geht in eine klassisch anmutende Kuppel mit Lichteinfall. Das macht Eindruck. Direkt dahinter eine weitere Halle mit großen Wasserbecken. Die hatten aber eher einen praktischen Hintergrund.
Ursprünglich hatte Fürst Franz diese beiden Becken hier genutzt, um das Regenwasser zu sammeln. Es wurde abgeleitet und eine Zisterne ist dort gesammelt worden, gereinigt worden. Und dann gab es dort im Keller auch eine Dampfmaschine, hochmodern für das 18. Jahrhundert, die dann das Wasser in das Wasserleitsystem im Haus gepumpt hat. Also es gab hier fließendes Wasser. Im Speisesaal ein Waschbecken mit fließendem Wasser, im Keller auch eine Badewanne mit fließendem Wasser. Das war noch kein warmes fließendes Wasser, aber immerhin Wasser aus dem Wasserhahn für das 18. Jahrhundert wirklich hochmodern. Und gleichzeitig waren diese Becken auch der Ausguss für das Brauchwasser. Das heißt, im Flur unter den Fenstern gibt es einen Ausguss. Wenn das Personal das Haus geputzt hatte, dann konnten die in diesen Becken die Putzeimer auskippen. Was man hier unter den Fenstern noch sieht, das sind dann die Abflussrohre, die das in das Becken geleitet haben. Und von dem Becken aus haben das dann Tonröhren in den See abgeleitet.
Antike und Aufklärung, Dampfmaschine und Landschaftsgarten, Offenheit und feudale Feierlaune. In Schloss Wörlitz treffen die unterschiedlichsten Einstellungen aufeinander. Nehmen wir das Musikzimmer an der Rückfront, das auch für adlige Feste genutzt wurde.
Also die Gäste, die an Feierlichkeiten hier teilgenommen haben, die betraten das Schloss eben über diese Freitreppe vorne. Und am Ende des Abends konnten die Kutschen direkt hier am Festsaal auf dieser Kutschenauffahrt vorfahren. Die Gäste konnten ihre Kutschen besteigen, direkt wieder nach Hause auch fahren. Wenn allerdings für einige Gäste der Abend schon etwas zu spät geworden ist oder der Morgen zu früh, dann konnten sie hier im Schloss auch übernachten. Und zwar hat Fürst Franz hier auch so ein Klappbett einbauen lassen im Festsaal. Das ist eigentlich nie genutzt worden. Wenn Gäste hier im Schloss übernachtet haben, dann gab es natürlich auch Gästezimmer. Also die mussten ja nicht auf dem Klappbett schlafen, aber Fürst Franz wollte den ganzen modernen Wohnkomfort auch zeigen, den er hier im Schloss verbaut hat. Und deswegen dann auch im Festsaal dieses Klappbett, was hier eingebaut worden ist.
Nicht nur das Klappbett ist quasi unbenutzt, auch die Privatgemächer von Fürst und Fürstin wurden nur sehr selten genutzt. Das hatte aber ganz andere Gründe.
Der Fürst Franz, der wohnte gemeinsam mit der Gärtnerstochter Luise Schoch im gotischen Haus im Park. Und die Fürstin Luise, die wohnte hier in ihrem sogenannten Grauen Kloster am Kirchhof direkt. Hat sie ihre eigene Rückzugsmöglichkeit gehabt.
Aber nicht mit dem Gärtnersohn.
Nein. Angeblich mit einem Dichter, aber das war wohl mehr eine platonische Beziehung.
Eheberater würden heute vielleicht sagen, man habe sich sehr schnell auseinandergelebt. Zusätzlich war Fürst Franz ja auch ständig unterwegs. Die ganzen neuen Ideen und Innovationen mussten schließlich erst einmal entdeckt und erreist werden.
Wenn er gereist ist, dann war er auch gerne mal ein Jahr oder ein halbes Jahr unterwegs, beziehungsweise für diese Grand Tour, dann für diese eine große Bildungsreise 2,5 Jahre unterwegs. Ansonsten war natürlich der Regierungssitz des Residenzschlosses in Dessau, aber die Sommermonate hat er regelmäßig dann in Wörlitz auch verbracht.
Und wer hat regiert während der 2,5 Jahre?
Das war sein Onkel Dietrich, auch ein Sohn des alten Dessauers. Der hat, solange der Fürst Franz noch unmündig war, auch die Regentschaft für ihn übernommen gehabt, bis er dann eben volljährig war und hat dann auch nochmal die Regentschaft übernommen während dieser Grand Tour.
Aber wie so oft im Leben fügte sich im Lauf der Jahre dann doch wieder alles zusammen. Der Ort der Wiedervereinigung von Franz und Luise liegt einige Kilometer entfernt vom Schloss, heute aber innerhalb des Gesamtkunstwerks Gartenreich Dessau-Wörlitz.
Das Luisium, der Garten der Fürstin, ein sehr romantischer, versteckter Park, abgeschlossen innerhalb des Gartenreiches, weil alle anderen Parks des Gartenreiches öffentlich zugänglich waren. Jeder durfte dort spazieren gehen. Das war der Fürstin manchmal ein bisschen zu viel Trubel und sie wollte ihre private Rückzugsmöglichkeit haben. Und der Fürst hat ihr dann zu ihrem 30. Geburtstag dieses Areal hier am Vogelherd geschenkt. Hier gab es ein altes Jagdschlösschen und das ist dann umgebaut für die Fürstin. Es entstand auch ein neopalladianes Landhaus und ein englischer Landschaftsgarten ringsrum und das war dann ihre Rückzugsmöglichkeit.
Und wie das Leben so spielt, kam der Fürst in späteren Jahren immer öfter, um irgendwann ganz zu bleiben.
Nach einem Streit mit seiner Nebenfamilie war dem Fürsten Franz der Aufenthalt in Wörlitz vergällt und er hat seine letzten Lebensjahre gemeinsam mit der Fürstin Luise hier im Luisium verbracht. Fürstin Luise starb 1811 und der Fürst Franz hat dann für sie dieses Mausoleum dort errichten lassen. Und er hat dann hier im Schloss auch sein Schlafzimmer umräumen lassen, hat es in ein anderes Zimmer verlegt und hat sein Bett dort so aufstellen lassen, dass er dieses Mausoleum in dieser Achse immer auch sehen konnte, die Bauarbeiten dort fortschreiten sehen konnte. Er hat die Fertigstellung allerdings nicht mehr erlebt. Der Fürst Franz ist im Alter von 77 Jahren, das muss man sich auch erstmal vor Augen halten, an den Folgen eines Reitunfalls gestorben. Also mit 77 noch aufs Pferd zu steigen und zu reiten, ist auch erstmal eine sportliche Leistung. Und ja.
Aber so kam dann letztendlich alles wieder zusammen.
Was zusammengehört, genau so sieht's aus.
Mit dem Besuch des Luisiums musste mein Besuch des Gartenreichs zu Ende gehen. Fast einen ganzen Tag habe ich dafür gebraucht. Deshalb ist es kein Wunder, dass Steffen Kordelka von der Stiftung Gartenreich sagt, man solle angesichts der unglaublich großen Vielfalt sehr viel mehr Zeit einplanen.
Weil das Gartenreich ja aus mehreren Liegenschaften besteht und jede natürlich ihren Reiz hat, sollte man also im optimalen Falle schon eine Woche einplanen. Indem man hier den Quartier nimmt, sich natürlich auch vorbereitet, unsere Internetseite studiert, sich entsprechendes Informationsmaterial schicken lässt und dann hier praktisch, wo immer man auch den Ausgangspunkt seiner Erkundungen nehmen will, es ist jeder Ort geeignet. Für uns ist wichtig, Wörlitz ist ohne Frage das Aushängeschild des Gartenreiches, aber natürlich nicht die alleinige Liegenschaft. Das Gartenreich hat ebenso faszinierende Anlagen in Morsika, Oranienbaum und im Luisium. Und es lohnt sich in dem Fall, sich auch das anzugucken. Und es gibt nun Touristen, die erschließen sich das Gartenreich per Fahrrad. Das geht wunderbar. Es gibt den berühmten Fürst-Franz-Radweg durch die Elbauen. Es gibt Touristen, die erschließen sich das zu Fuß durch Wanderungen. Und es gibt welche, die kommen im Auto. Alles möglich. Und eine faszinierende Möglichkeit natürlich, jetzt sich den Wörlitzer Park zu erschließen, ist eine Fahrt mit den Gondeln über den See und durch die Kanäle.
Und ich glaube, es gibt auch noch eine Eisenbahn.
Es gibt die Dessauer Wörlitzer Eisenbahn, die verkehrt von Dessau aus. Es gibt zwei Züge, zwei Triebwagen und die machen Stationen in Dessau-Waldersee, dort wo das Luisium beheimatet ist, in Oranienbaum. Und dann fahren die schließlich nach Wörlitz. Es ist nur eine kleine Fußstrecke vom Bahnhof in Wörlitz zu nehmen, zum Gartenreich, also zum Park. Das ist auch eine wunderbare Möglichkeit für Menschen, die nicht mit dem Auto anreisen, sondern mit dem Zug in Dessau ankommen.
Einen Geheimtipp für totale Adel-Gartenfans, die sich so gar nicht losreißen können, hat Steffen Kordelka auch noch on top.
Wir sind dazu übergegangen, historische Architekturen denkmalgerecht umzubauen zu Ferienwohnungen, die von Gästen gemietet werden können. Das sind ganz fantastische Wohnungen, wie gesagt, in historischen Ambiente. Die sind alle restauriert worden und stehen alle zur Verfügung. Und es gibt diese Ferienwohnungen in historischen Häusern in Wörlitz, im Luisium und auch in Mosikau. Und es gibt noch zwei Jagdgebäude, oder die früher auch für die Jagd benutzt worden sind, heute auch wieder, mitten in den Elbauen, und zwar die sogenannte Rosenwiesche. Da gibt es ein Jagdhaus und eine Jagdhütte, wo Gäste in wirklich in der reinsten Natur Unterkunft finden. Und die Philosophie dieser Ferienwohnung, die ist begründet darauf, dass die Menschen Gelegenheit bekommen sollen, sich hier inmitten der Natur zu erholen. Und deswegen wurde verzichtet zum Beispiel auf Fernsehanschlüsse. Es gibt keinen Radioempfang, es gibt kein Telefon. Also das, was praktisch jedes Hotelzimmer heute auszeichnet, fehlt in diesen Ferienwohnungen. Das wird sehr, sehr gut angenommen. Die findet man bei uns auf der Internetseite gartenreich.de. Dort sind die beschrieben. Dort gibt es auch Informationen zum Buchungsverfahren. Und das ist ein Tipp, den ich jedem nur geben möchte, der plant, ins Gartenreich zu kommen.
Das Schlusswort als Einheimische soll aber Kunsthistorikerin Anke John bekommen. Sie kennt sich aus, sie wohnt in Dessau und fasst die Faszination so zusammen.
Also das Schönste an Dessau ist wirklich die Umgebung mit diesen vielen Parkanlagen, wo man auch also aktiv was unternehmen kann, dass man eben durch den Park spazieren kann, natürlich, aber eben auch mit den Gondeln fahren kann, zum Beispiel in Wörlitz. Oder man nutzt die deshalb Wörlitzer Eisenbahn und setzt sich dann so einen kleinen Triebwagen und fährt dann halt mit dieser Eisenbahn durch die Landschaft, kann das beobachten, ist auch sehr schön. Also man kann da wirklich eine ganze Menge machen.
Und so mache ich mich auf den Heimweg mit der festen Absicht, wiederzukommen. Brücke zum Anfang und zum unwissenden Wessi. Die Region um Dessau ist eine Reise wert und dank der historischen Schätze im Gartenreich, dank des Bauhauses und des dazugehörigen neuen Museums und dank wunderschöner Landschaft in den Elbauen wird man nicht mit einem verlängerten Wochenende hinkommen. Wie immer der Hinweis am Ende, Abo von Website und Podcast sind kostenfrei. Wir sind vertreten auf Spotify, Apple Music, Google und natürlich per RSS-Feed über unsere Website. deutsches-reiseradio.com. Danke fürs Lauschen beim Ausflug in die interessante und gleichzeitig wunderschöne Historie einer Region, die ihren Charme vielleicht erst auf den zweiten Blick erschließt. Dann aber fängt sie einen komplett ein.